Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Dann sind wir wieder da. Herzlich willkommen.
Ja, wir freuen uns, dass auch Sie, dass auch ihr wieder da seid und wir uns ein weiteres Mal sagen können, lass uns über Politik reden.
Und heute wollen wir der Frage nachgehen, wie sterben Demokratien?
Und dafür haben wir uns auch einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Er ist erst kürzlich bei Markus Lanz gehypt worden. Er hat ein Buch zu dieser Thematik geschrieben. Aber eigentlich ist er Journalist und schreibt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Herzlich willkommen, Justus Bender.
Grüß Sie, hallo, danke für die Einladung.
Haben Sie ein Buch über das Sterben der Demokratien geschrieben?
Streng genommen habe ich ein Buch geschrieben darüber, was die AfD will. Und da könnte man jetzt natürlich fragen, will sie, dass die Demokratie stirbt? Und ich würde sagen, das kann vielleicht ein Ergebnis sein, aber das will sie explizit nicht. Sie will eigentlich mehr Demokratie. Und sie sagt immer, wir wollen Basisdemokratie und mehr Freiheit und Meinungsfreiheit und so. Und das finde ich ganz interessant, wie man das eigentlich, wenn man dieser Partei einen Vorwurf macht, wie will man das eigentlich erklären, dass eine Partei ständig von mehr Demokratie redet und dann aber eine Gefahr sein soll für die Demokratie? Und da habe ich viel drüber nachgedacht dann, weil das ist ja eigentlich ein Widerspruch.
Das ist ja auch eigentlich eine spannende Frage. Also ich meine, es ist ja nicht die erste Kraft, die propagiert, wenn wir nur mehr Basisdemokratie hätten und mehr Partizipation, dann würden die Bürgerinnen und Bürger sich auch viel mehr mit dem Gemeinwesen identifizieren können und dann wäre doch alles sozusagen viel schöner. Und interessanterweise treffen sie sich da ja in gewisser Weise sogar mit dem anderen Ende des politischen Spektrums, die von irgendwelchen Räterepubliken träumen, ja. Was ja eigentlich auch eine basisdemokratische Form ist in der ursprünglichen Konzeption.
Ja, genau. Und was mir da eigentlich die Augen geöffnet hat, war, dass ich im New York Magazine einen Artikel gelesen habe, der dann auch von Trump inspiriert war, über Platon und Platons Politeia, also eine Schriftensammlung, die 2300 Jahre alt ist und wo Platon beschrieben hat, wie Demokratien sterben. Und da hat er nicht etwa gesagt, dass da jemand kommt und sagt, kommt, lass uns diese Demokratie vernichten, sondern da kommt jemand und sagt, ich verspreche euch die Freiheit. Ihr seid lange genug gegängelt worden von denen da oben, dieser Elite, diesem Establishment, das euch einschränkt. Und ich komme jetzt und verspreche euch, euch davon zu befreien. Und davor erklärt Platon noch, dass es eigentlich in jeder Demokratie eine Entwicklung gibt, in der immer mehr Freiheit entsteht. Und das haben wir auch erlebt im 20. Jahrhundert, ne? Die Befreiung der Frau, die Befreiung, amerikanische Bürgerrechtsbewegung, ne? Befreiung der Schwarzen, Tierrechte gab es auf einmal, Kinderrechte, also immer mehr Rechte für immer mehr Menschen, Homosexuelle und was nicht alles. Und dann beschreibt Platon, und das macht er alles vor 2300 Jahren, dass irgendwann dieser Freiheitsrausch fast, ja, der Menschen so stark wird, dass ihre Seelen zart werden und dass sie irgendwann sagen, wisst ihr was, eigentlich lasse ich mir gar nichts sagen von euch, ja. Und da müssen wir uns alle dran erinnern, bevor es die AfD gab, gab es Stuttgart 21 und wir haben uns alle gewundert, was ist denn mit diesen Leuten los, ja. Und wir haben ein Wort dafür gefunden, Wutbürger, und haben uns gesagt, das sind Leute, die lassen sich gar nichts mehr sagen. Das ist denen egal, ob das Verwaltungsgericht und der Landtag und wer auch immer dazu gestimmt haben, die wollen das nicht. Also wollen sie es nicht und dann darf es auch nicht passieren. Ja. Und in diesem Zustand, also Demokratie verursacht, dass die Leute immer mehr Freiheit wollen und dann kommt irgendwann eine Volkstribüne und verspricht das. Ich gebe euch mehr Freiheit. Ja, und in dem Moment, wo der gewählt ist, hat er natürlich ein Mandat zu sagen, ich wurde gewählt, um die Eliten zu bekämpfen, um zu verhindern, dass neue Eliten an die Macht kommen und um eigentlich die gesamte Opposition, soweit er an der Macht ist, um die zu unterdrücken. Und dann ist natürlich aus dieser süßen Frucht der Freiheit auf einmal ein Albtraum geworden, weil dann muss dieser Mensch mit diesem Mandat eigentlich diktatorische Strategien verfolgen, er muss unterdrücken, um sein Versprechen zu erfüllen. Und das tut er dann auch bei Platon. Und dann gibt es den schönen Satz von Platon, und da sehen die Menschen erst, welches Früchtchen sie sich gezogen haben, aber dann ist es zu spät. Also wer dann aufmuckt, ne, wer dann sagt, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt hier, der ist dann nur einer von denen, die das alte Establishment wieder errichten wollen. Und so. Ja. Und das ist sozusagen der kurze Weg von, wir wollen ganz viel Freiheit und Demokratie hin zu einer ziemlich üblen Form der Despotie und des autoritären Herrschens. Und wir müssen das ja gar nicht so theoretisch betrachten, sondern Donald Trump macht genau das, ne? Also 1:1. Ne?
Ich muss sagen, ich finde das auch ganz faszinierend. Also nun hatte ich es mit der antiken Philosophie immer schon. Das sind so meine Jugendhobbys. Aber zu Platons Zeiten, ich meine, gab es ja noch kein Anschauungsmaterial. Die athenische Demokratie, soweit man sie eben damals schon als Demokratie bezeichnen konnte, war ja völlig allein auf weiter Flur. Das war ja eine ganz ungewöhnliche Staats- oder Regierungsform zur damaligen Zeit. Und er hat sich ja im Prinzip diesen Weg, den eine Demokratie nimmt oder nehmen könnte, hat er sich ja völlig abstrakt theoretisch überlegt. Er konnte Donald Trump noch nicht kennen. Also umso faszinierender finde ich es, dass so ein uralter Philosoph im Prinzip schon so eine Blaupause für die heutige Welt schreiben kann. Aber bevor ich mich jetzt in platonischen Schwärmereien verliere, wenn wir das jetzt tatsächlich mal so auf unsere Neuzeit wieder bringen, ich frage mich, warum ist das nicht unmittelbar einleuchtend, dass wenn jeder nur noch die maximale Freiheit will und keiner sich mehr irgendwas sagen lässt, dass so ein Gemeinwesen einfach nicht funktionieren kann. Also ich meine, es gab früher, so zu meiner Jugendzeit, gab es so den Sponti-Spruch, den hat man bei uns an die Toiletten gemalt, jeder hat ein Recht auf meine Meinung. Ich meine, da hat man schon damals drüber geschmunzelt, aber man wusste ja eigentlich, das kann so nicht gehen. Aber offensichtlich scheinen da doch viele Leute in diesem Zustand, den sie beschrieben haben, zu glauben, das könnte gehen und ein Staat könnte so funktionieren.
Ja, also ich glaube, es geht sehr stark vom Individuum aus und es ist sehr emotional und irrational. Also es gibt ein Merkmal, das AfD-Anhänger oft zeigen, und das ist ein ungeheurer Pessimismus. Also wenn man mit Leuten zum Beispiel vom Allensbach-Institut redet, dann meinen die, das ist eigentlich das Merkmal, an denen wir die erkennen. Also das ist ja nicht so, dass das irgendwelche Hartz-IV-Empfänger aus dem Erzgebirgskreis sind, sondern das sind Leute, die haben ein Unternehmen, denen geht's gut eigentlich, ne? Aber die haben wirklich die ganz große Sorge, dass es bergab gehen wird in Zukunft. Und wenn die darüber reden, dass das Abendland und Deutschland und Europa und alles geht den Bach runter und Migration und Euro-Krise und Ukraine-Krieg und was nicht alles, die meinen das wirklich ernst. Und wenn man davon ausgeht und dann mal mit Psychologen auch redet, dann machen die so psychologische Untersuchungen, also die fragen Leute nach ihren Charaktereigenschaften und ordnen das so ein. Und dann fragen sie mal, und was haben sie eigentlich gewählt bei der Europawahl 2024 oder so? Und dann kommt auch raus, dass AfD-Wähler unglaublich einen starken Ordnungsdrang haben. Also sie viel stärker, Unionswähler haben das auch ein bisschen, aber weit nicht so stark wie AfD-Wähler. Und anders als Unionswähler haben sie eine ganz starke Empfänglichkeit für Ängste. Und Psychologen nennen das dann einen Neurotizismus. Also wenn man denen erzählt, übrigens, hier kommen jetzt so ein paar hunderttausend Leute aus Afrika, wir wissen nicht genau wer, wir lassen die einfach mal rein oder so, ne? Manche Leute sagen dann, das könnte interessant werden und es belebt die deutsche Gastronomie oder was auch immer, ne? Und andere, die eben so sind, entwickeln dann ungeheure Ängste und es beleidigt sozusagen ihren Ordnungssinn, dass da was unkontrolliert an der Grenze passiert und so. Kann man daher kommend quasi ein bisschen erklären, wie das zustande kommt, dass eben in anderen Zeiten, die nicht so krisenbehaftet sind wie unsere, gibt es auch immer Leute, die sehr angstempfänglich sind, aber die verstreuen sich dann irgendwie oder die beteiligen sich nicht so an der Politik oder die sind mal hier, mal dort oder waren vielleicht früher in der Friedensbewegung oder so, ne? Und jetzt heute versammelt diese AfD sehr stark solche Leute und macht denen, also das ganz konkrete Versprechen, sie auch von ihrer emotionalen Last zu befreien, also von der Angst und von der Angst auch vor diesem Chaos, ja. Und da ist dann schon die, allein sich zu organisieren in der AfD und zu sagen, wir sind ja alle einer Meinung und wir machen jetzt was gegen die Altparteien und gegen die Lügenpresse und so, das entlastet ja schon emotional, weil man tut etwas in einer Lage, wo man dachte, man wäre völlig machtlos, tut man etwas gemeinsam. Und wenn dann irgendwelche Leute kommen und sagen, das könnt ihr nicht machen, diese rechtsextreme Partei, ihr müsst da sofort raus und so, dann bedroht man ja sozusagen die Lösung, die diese Menschen für sich gefunden haben, emotional, ne, will man ihnen wegnehmen. Und so, also es ist zum Beispiel ein Versuch, ne, dass man aus der ganz persönlichen Lebenssituation von Leuten das so ein bisschen verstehen kann, dann auch empathisch.
Und diese Angst, die dort festgestellt wird, wie hängt die mit dem Rausch der Freiheit zusammen? Also haben wir insgesamt einen Punkt erreicht, wo es uns so gut geht, dass dann zwangsläufig die Angst kommt, das muss ja irgendwann zu Ende sein. Das kann ja nicht sein, dass das ewig bleibt und dann muss ich und dann entwickle ich Angst. Wie hängt dieser Freiheitsrausch mit diesen Ängsten zusammen?
Genau, also ich würde sagen, der Freiheitsrausch ist der Unwillen, überhaupt Abstriche zu machen an seinen eigenen Bedürfnissen zugunsten des Gemeinwesens. Ne? Dass man irgendwie sagt, die Schnellstraße wird halt gebaut durch meinen Garten, das muss jetzt halt sein, weil die Stadt hat das so entschieden. Ne? Also auch demokratische Prozesse, dann die Mehrheit hat was entschieden und ich bin in der Minderheit, habe ich halt Pech gehabt. Und das macht man irgendwann nicht mehr. Und das ist dann halt besonders stark bei Leuten, die sozusagen eine sehr emotionale Reaktion haben auf eine politische Entscheidung, 2015 zum Beispiel, ne, und dann eben nicht bereit sind, das mitzugehen. Auch wenn eine Mehrheit, 2015 ist ein schlechtes Beispiel, aber ich meine, wenn irgendeine Mehrheitsentscheidung, nehmen wir die Umgehungsstraße um einen Ort, die Mehrheit hat das entschieden und die sagen einfach, das mache ich nicht und es macht mir Angst und ich gehe jetzt hier voll auf die Barrikaden.
Ich kriege das ja trotzdem nicht ganz zusammen. Also wenn Sie sagen, dass auf der einen Seite dieser Freiheitsrausch, mir hat überhaupt niemand mehr irgendwas zu sagen. Und auf der anderen Seite habe ich aber diesen Ordnungssinn nach dem Motto, ich mag kein Chaos, ich will, dass alles irgendwie schön geordnet und nach Regeln funktioniert. Ich meine, da muss einen doch der Widerspruch, der in diesen beiden Positionen liegt, der muss einen doch geradezu anspringen.
Ja, das würde ich auch sagen. Ich meine, wir haben es jetzt, also wir können jetzt immer Trump auch mal nehmen als natürlich ganz andere Situation, aber es ist ja so ein bisschen ein Beispiel für eine rechtspopulistische Regierung. Und ich kann da jetzt nicht erkennen, dass Amerika jetzt geordneter wäre, sondern das ist Chaos, das ist ständige Unbeständigkeit. Man weiß nie, was morgen ist und Krieg und Frieden und Krise und Zölle und was nicht alles. Also genau, das ist ein Widerspruch, der ja aber vor allem auf der rationalen Ebene besteht. Also wo man dann auf Leute einreden würde, seht ihr denn nicht, immer denkt doch mal nach, das macht doch keinen Sinn, alles. Ne? Und ich verstehe das immer. So, also auf mich würde das auch Eindruck machen, so ein rationales Argument. Ne? Aber ich glaube, das ist ein bisschen so, wie wenn man jemanden, der wirklich Höhenangst hat und wirklich gerade eine Panikreaktion hat und der soll in die Seilbahn steigen und auf 3000 Meter hochfahren, wenn man dem sagt, guck dir doch mal die Stahlseile an, wir haben das mal durchrechnen lassen von Ingenieuren, du musst dir wirklich überhaupt keine Sorgen machen, guck mal, Zuglast, 5 Tonnen, was weiß ich, ne? Das funktioniert nicht. Also es ist einfach, das ist eine andere Ebene. Das ist Ratio und Irrationalität. So erkläre ich es mir, ist das, wenn man auf AfD-Leute einredet mit diesen ganzen Faktenchecks und, ne, und den ganzen Argumenten. Funktioniert nicht.
Und beobachten Sie ja schon rund 14 Jahre sehr intensiv die AfD. Ja. Hat die AfD Platon studiert und weiß sie das? Also sind die so fit und clever drauf, dass sie genau das wissen und ja, vielleicht sogar echt perfekt umsetzen? Oder ist das eher intuitiv, was sie da tun oder irgendwas dazwischen?
Ja, das war mir immer ganz wichtig, das zu vermitteln. Weil ich war in einer ganz besonderen Position, dass ich als Journalist mich da um Zugänge bemüht habe. Und ich wusste dann immer, was wurde im Bundesvorstand der AfD so gesprochen und in diesen internen Zirkeln. Ne? Und ich habe gemerkt, dass von außen immer der AfD irgendwelche Eigenschaften zugeschrieben werden, die gar nicht stimmen. Also die Leute sehen den enormen Erfolg dieser Partei und unterstellen dann so eine strategische Brillanz und so eine, wie machen die das? Die haben irgendwas verstanden, was wir nicht verstanden haben oder so. Und ich habe immer, also aus nächster Nähe halt erfahren, das stimmt nicht. Ja, das sind ganz normale Leute, die man auch immer dann mutmaßt, warum sind die im Internet so erfolgreich? Ja, und man schaut sich das mal an, wie das entsteht. Ich war in der Social-Media-Redaktion der AfD-Bundestagsfraktion, ja. Die machen die erfolgreichste Social-Media-Strategie von allen Parteien in Deutschland. Da habe ich die gefragt, wie machen sie das? Die haben ja bestimmt hier irgendeine geniale Strategie, ne? Und haben die gesagt, nee, also wir nehmen dann so ein Foto von Alice Weidel und dann schreiben wir da drauf, was sie in der Rede gesagt hat und dann geht das raus und dann liken das 20.000 Menschen oder so, ne? Also es ist sozusagen einfach nur eine Partei, die sehr authentisch ihre Emotionen kommuniziert und die keine Strategie verfolgt. Und wenn wir sozusagen von außen Strukturen beobachten, dann ist das unbewusst. Jedes Mal. Also ist mir wirklich wichtig, das sehr zu betonen, dass das so sehr nicht durchschaut wird von denen selbst.
Also ich oute mich. Ich habe auch, ich habe ein großes Fragezeichen immer gehabt. Was genau machen die eigentlich? Hab irgendwie immer das nicht verstanden, was genau das Besondere ist, aber bei weitem noch nicht so intensiv verfolgt wie Sie. Also ich fühle mich gerade ertappt. Ich hätte auch unterstellt, das muss ja irgendwas sein. Ich denke jetzt gerade, wenn das gar nicht ist, sondern die machen halt irgendwie und es hat halt warum auch immer Erfolg. Wenn dann aber wiederum die anderen Parteien so viel Energie reingeben, wie kriegen wir das auch hin? Wie kriegen wir das kopiert? Wir müssen auf Social Media auch so erfolgreich sein. Wir müssen auf TikTok sein und so weiter, weil wir müssen es genauso machen wie die. Ja, aber wenn es nur um ein Foto geht und Emotionen draufgepackt.
Aber es ist halt gar nicht so einfach. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Anschlag passieren würde in Deutschland, ne? Was könnte ein amtierender Minister dazu sagen? Der müsste sagen, liebe Leute, es ist furchtbar, was passiert ist. Wir warten jetzt ab, was die Ermittlungen zeigen. Wir können jetzt nicht zu irgendwelchen Schlüssen springen. Wir können jetzt auch nicht übermäßig einen emotionalen Ausbruch haben, weil wir wissen ja noch gar nicht, was genau passiert ist. Jetzt wartet erstmal ab. Und AfD-Leute, was machen die? Die gehen vor die nächste Kamera und sagen, es kann doch nicht wahr sein, dass 15. Mal und wir wissen doch genau, wie es läuft und so, ne? Wir wissen doch genau, wer es war und so. Und die Leute, die das sehen, sind unglaublich stark abgeholt davon, weil sie ja selbst diese Angstreaktion haben und weil sie Leute wählen, das sagen Psychologen immer wieder, die ihnen ähnlich sind. Also wenn ich Angst habe nach so einem Anschlag und mir erzählt ein Minister, weil das ja machen muss, ja, ich verstehe ich auch, ne? Aber er erzählt mir eigentlich, dass mein Gefühl gar nicht gut ist in dem Moment und dass ich eigentlich was falsch mache mit dem, was ich fühle. Und ich habe das Gegenangebot von jemandem, der mir sagt, genau so wie du fühlst, fühle ich auch. Das ist schon sehr, sehr stark. Und das ist natürlich rational gesehen, ist da ganz vieles dran falsch. Aber in der neuen Medienlandschaft, in der wir sind, ist das möglicherweise wirksamer.
Aber das ist quasi so, wie wenn ich ankomme und anfange, über die Zugkraft der Stahlseile zu reden. Ja. Dann kommt jemand anders und sagt, ich verstehe dich vollkommen, dass du einfach hier Höhenangst hast und dass du jetzt nicht in diese Seilbahn steigen willst. Problematisch wird es dann nur, wenn ich gleichzeitig der Ansicht bin, dass ich nur auf 3000 Meter Höhe sinnvoll überleben kann. Wie komme ich da ohne Seilbahn hin? Das ist so ein bisschen der Widerspruch, den ich erkenne. Aber ich würde gerne den Blick noch ein bisschen mit der AfD hinaus weiten. Ist möglicherweise, wenn ich finde das ja unglaublich spannend, was Sie über dieses Innenleben der Partei berichten, ist Donald Trump möglicherweise schon eine Stufe weiter? Weil da gibt es ja so ein Manifest, da gibt es dieses Project 2025, das irgendwie 900 Seiten oder was hat, ich habe es ehrlich gesagt jetzt nicht gelesen, aber alles, was man daraus erfährt, da hat ja offensichtlich jemand schon einen strategischen Plan entworfen und ein Drehbuch geschrieben, an das sich vielleicht jetzt auch Donald Trump nicht immer hält, aber es gibt ja offensichtlich doch diese Masterminds, die das Ganze mit einem strategischen Plan unterlegen. Sind wir nur in Deutschland einfach noch nicht so weit, aber dann müsste man ja annehmen, dass das wahrscheinlich irgendwann auch kommt, oder?
Ja, also es ist sozusagen so eine Gleichzeitigkeit. Also es gibt ja auch in Deutschland eine neue Rechte, in Schnellroda sammeln die sich immer und natürlich machen die so Papiere und es gibt auch innerhalb der AfD immer mal ein Strategiepapier, wo sich die Journalisten auch immer drauf stürzen und ich lese das natürlich dann auch immer sehr gerne. Es ist nur wichtig, nicht zu vergessen, dass sozusagen das eine neben dem anderen existiert und diese Strategien aber nicht so starken Einfluss nehmen. Also einem Donald Trump kann, soweit man das hört von Journalisten aus Amerika, die da sehr nah dran sind, dem kann keiner irgendwas erzählen. Der hört überhaupt nicht zu. Also es wird immer erzählt, Donald Trump sitzt im Oval Office und redet stundenlang und da sitzen alle Leute und niemand kommt zu Wort. Niemand kann ihm schriftlich, er liest ja nichts, mündlich oder in irgendeiner anderen Weise etwas mitteilen. Das ist wohl als Problem im Apparat empfunden. Und ich sehe mich dann in einer ähnlichen Rolle wie eine New York Times Redakteurin, ich glaube, sie heißt Maggie Holberman, die Donald Trump seit, ich glaube, 30 Jahren kennt oder so, also schon als er einfach nur so ein Fernsehstar war. Und die ist immer wieder betont, Leute, der hat keine Strategie, der weiß nicht, was er nächsten Mittwoch tun wird. Der wird gucken, dass er als Sieger dasteht und dass er stark wirkt in irgendeiner Form. Aber dem kann keiner, also Project 2025 wird dann gemacht und dann gibt es auch Elemente, die sicherlich Regierungspolitik werden, aber strukturell ist das alles so irrational und so unkontrolliert, dass hinter diesen Fragen steht ja die Sehnsucht rationaler Menschen, da irgendwie Ordnung reinzubringen in eine Situation, die man einfach nicht versteht, wo man sich die Haare rauft. Ja? Und ich finde, man muss einfach eingestehen, das ist nicht rational, sondern dieses Chaos ist sozusagen substanzieller Bestandteil des Phänomens. Ja.
Ich gebe zu, das beleidigt meinen Ordnungssinn. Also ich bekenne mich auch dazu. Ich mag Regeln, ich mag Ordnung. Das hat vielleicht auch was mit meiner professionellen Deformation zu tun als Jurist. Mir fehlt das Angstelement.
Ja, und da sind Sie der typische Unionswähler.
Damit bin ich dann der typische Unionswähler. Das ist auch eine interessante Selbsterkenntnis. Ich muss sagen, was Sie beschreiben, finde ich zugleich beruhigend und erschreckend. Auf der einen Seite finde ich es sehr beruhigend, den Gedanken, dass da eben kein strategischer Masterplan zu, jetzt benutze ich mal das Wort, zu einer wie auch immer gearteten Machtergreifung oder so existiert, wo ich sage, da läuft jetzt sozusagen ein Mechanismus ab und wenn ich da nicht irgendwie reinkomme und da eingreife und den stoppen kann, dann wird dieser Plan exekutiert und dann endet das am Ende in der Tyrannis oder in irgendeiner Form von autoritärem Regime, das Sie beschrieben haben. Das gibt mir ein eher gutes Gefühl. Aber auf der anderen Seite, wenn kein Plan dahinter liegt, kein strategisches Mastermind, das ich irgendwie ja entschlüsseln kann rational, sondern das wirklich ein Konglomerat von Emotionen ist, denen ich mit rationalen Argumenten, Faktenchecks und so weiter gar nicht beikomme, wie kann man dann überhaupt diese Mechanismen durchbrechen? Wie kann man überhaupt solche Menschen erreichen?
Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein, jetzt bei Donald Trump, der ja immer stark wirken will, der jetzt in dieser Debatte über das Impfen und die Ursachen von Autismus viel weiter ging als sein Gesundheitsminister, wohl in dem Versuch, in diesem Chaos dann so eine Führerschaft dadurch zu behaupten, indem er noch radikaler ist als alle anderen. Also er hat einen Raum voller Menschen, alle reden durcheinander und so. Und er stellt sich hin und hat die radikalstmögliche Position. Und das ist sozusagen in diesem Chaos dann immer die Verführung. Wenn da jemand sich behaupten will, muss er eigentlich die radikalste Position aussprechen. So kommen so Radikalisierungsprozesse in Gang, ohne dass es jetzt eine Strategie gibt, wo sich alle vorher überlegen, dass sie das genau wollen, ja. Und wie kann man das durchbrechen? Ich finde, es ist ja eine Vertrauenskrise. Also der Ursprung, es ist ja alles nur ein Symptom. So jemand wie Donald Trump, den würde man immer irgendwo finden. Es gibt immer, auch in Deutschland, oder auch sieht man ja an der AfD, die Leute gibt es immer. Es ist nur die Frage, warum wählen die jetzt alle? Und wenn man in der Vertrauenskrise es irgendwie schaffen könnte, das wieder aufzubauen. Und es hat, glaube ich, sehr stark etwas zu tun mit einem Thema, wo alle die Augen rollen, wenn ich das jetzt sage und sagen, oh, alle Kamellen, das Internet, ja. Also kurz bevor die AfD aufkam, fingen auch die ältere Generation in Deutschland an, sich auf Facebook zu organisieren und den ganzen Social-Media-Kram mitzumachen. Und war dann sozusagen einer Welt ausgesetzt, in der diese Algorithmen wirkten und diese Emotionalisierung und war eben nicht mehr in einer Position, wo einzelne Akteure in einer Debatte, die immer gleichen sind, ne? Also der Journalist, der das vollberuflich macht, steht in der Pressekonferenz und stellt dem Minister eine Frage und wenn der Minister am Dienstag nicht antwortet, stellt er die am Mittwoch nochmal und so, ne? Und da so entsteht auch so eine Verantwortung, ne? Der Minister kann sich dem nicht entziehen und der Redakteur ist auch immer der gleiche und so. Und wenn man so einen Mob hat im Internet, so einen Shitstorm-Mob und was auch immer, dann zerfließen alle Prozesse, in denen irgendwie es eine Verantwortlichkeit gibt. Also wenn der Trump heute die einen vom Kopf stößt, dann holt er sich die Unterstützung halt von den anderen oder so. Also es ist alles sozusagen, es sind immer wechselnde Figuren, wechselnde Verantwortlichkeiten und so ist letztlich alles zerflossen dann, was wir mal an demokratischen Strukturen hatten, die ja immer gelebt werden müssen. Also es geht ja nicht nur um Parteien oder was im Grundgesetz steht, sondern es muss ja irgendwie in der Gesellschaft sowas sein. Wir diskutieren das jetzt und dann kommen wir zu irgendeinem Ergebnis und dann akzeptieren wir das auch und so. Und das ist, glaube ich, alles zusammengebrochen. Also wir müssen eigentlich gar nicht, also lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen gar nicht so viel über Trump und die AfD reden, sondern über die Art, wie wir politische Entscheidungen treffen in der Gesellschaft. Und wenn wir das wieder reparieren, dann sind die Symptome auch weg.
Da hat jetzt natürlich jemand, der eigentlich an die Kraft der Argumente und überhaupt daran glaubt, dass man einen Staat am besten mit nach vernünftigen Kriterien organisieren sollte, hat dann natürlich ein echtes Problem. Ja. Und dann bin ich wieder bei den Stahlseilen.
Aber ich muss da immer an die legendäre Debatte von Nixon und Kennedy denken. Es war eine Fernsehdebatte und Kennedy war ein unglaublich gut aussehender Staatsmann da schon. Ne? Und Nixon sagte, ich brauche kein Make-up. ich gehe da ohne Make-up rein, ich bin doch keine Frau oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ob er das hat er nicht gesagt, aber so in der Haltung, ne? Und dann war er in dieser Fernsehsendung, sah unglaublich blass aus und krank und unsicher. Und Zuschauer, die die Fernsehsendung gesehen hatten, haben dann gesagt, Nixon hat verloren. Und Leute, die es im Radio gehört hatten, haben gesagt, naja, der hat gewonnen, weil die Argumente dann, die hörten die Stimme und so, ne? Und ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei, dass wir, heute ist es nicht mehr das Make-up fürs Fernsehen, sondern heute ist es TikTok, Instagram Reel, YouTube Shorts und diese ganzen Sachen, das muss ein Politiker drauf haben. Und ich war im Bundestagswahlkampf mal mit Jusos, die haben so geklingelt von Tür zu Tür. Und die haben alle paar Häuser, haben die ihr Handy rausgeholt und haben irgend so ein Video aufgenommen und hatten das voll drauf. Von einer Sekunde auf die andere, ne, die richtige Tonlage, auf einmal so fröhlich, viel bewegt und dynamisch und so. Und ist jetzt keine Werbung für die Jusos oder so. Ich meine nur, die junge Generation in den politischen Parteien in Deutschland muss das lernen oder kann das wahrscheinlich auch schon und muss jetzt irgendwie hochkommen und das wieder reparieren, denke ich. So ist vielleicht eine Lösung dann. Ne? Mhm.
Es gehört allerdings auch zu den faszinierenden Eigenschaften. Jetzt müssen wir wieder bei der AfD. Das ist ja keine junge Partei.
Ja.
Da muss ich mir nur bei uns im Land herumschauen. Also die ziehen ja den Altersdurchschnitt des Parlaments saftig nach oben. Warum ist ausgerechnet diese Partei, ich sag mal, der alten Herren? Das ist ja nun mindestens mal, was die Funktionsträger anbetrifft, soziologisch wirklich. Wieso sind die gerade auf diesem modernen, medialen Ebenen so präsent und verstehen es dann auch, da die Jugend da abzuholen?
Ja, ich glaube, es ist keine junge Partei, aber es ist eine authentische Partei. Also denen ist ja alles egal. Also wenn man jetzt mit einem Mandatsträger von, weiß nicht, Union oder SPD spricht, als Journalist zum Beispiel, ne, dann sagt er doch, Herr Bender, das kann ich Ihnen nicht sagen und da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen und wir haben hier Strukturen und wir haben das besprochen in der Fraktion und was nicht alles, ne? Und so jemand von der AfD, der sagt, ich sag Ihnen mal ganz ehrlich, weiß nicht, ne, den Friedrich Merz kann ich überhaupt nicht leiden und den kann ich nicht leiden und ne, gestern ist das passiert und dann dies. Und so ist auch der Erfolg zu erklären in Social Media. Es gab Versuche, seit dem Europawahlkampf 2024 versuchen die etablierten Parteien da aufzuholen und haben das anfangs sehr schlecht gemacht eigentlich. Olaf Scholz hat immer seine Aktentasche dann präsentiert, weil er die irgendwie schon immer hat und dann wollten die irgendwie diese Aktentasche in den Vordergrund stellen und das Social Media Team von Markus Söder hat ihn dauernd gefragt, was sein Lieblingsessen ist und hat er irgendwie erzählt, ne, weil die dachten,
ach so ist dieser Hashtag Söder ist entstanden. Also,
und so haben die dachten halt, wir müssen authentisch sein, also fragen wir Herrn Söder nach seinem Lieblingsessen. Aber was die AfD-Leute machen, ist was völlig anderes. Die setzen sich einfach da vor eine Kamera und sagen, die anderen Parteien lügen euch nur an, ich sag euch jetzt mal, wie es wirklich ist. Und dann sagen sie irgendwas, ne? Und man merkt, dann kommt natürlich etwas, wo vielleicht viele sagen würden, so ist es aber gar nicht wirklich, das ist völliger Quatsch, ja, und machen wir mal einen Faktencheck. Aber was die emotionale Ebene angeht, hat niemand einen Zweifel, dass diese Person von der AfD wirklich daran glaubt, dass es hier, weiß nicht, die große Verschwörung gibt und Merkel hat das alles mit der Umvolkung geplant und so. Also das Authentische ist einfach in Social Media, ist es wie das Make-up im Fernsehen, ist es einfach das Entscheidende. Und jetzt ist das Internet ja gar nicht so neu, das gibt es seit 30 Jahren, aber als Nixon diesen Fehler gemacht hat mit dem Make-up und dem Fernsehen, gab es das Fernsehen auch schon 30 Jahre. Also es dauert einfach immer ein bisschen, bis das ankommt. Und und da war die AfD jetzt stark im Vorteil letzten Jahre.
Doch selbst wenn jetzt alle, so wie Sie es von den Jusos beschrieben haben, irgendwie lernen würden von unseren Politikern in Social Media nahbarer zu sein und das irgendwie ein bisschen hipper zu machen, das, was wir gerade als Thema hatten, fällt ja als Zwang niemals weg. Also ich kann ja einem wirklich überzeugten Demokraten und Politiker nicht sagen, sag einfach mal, ich sag euch jetzt mal, wie es wirklich ist.
Ist ja auch nicht authentisch dann, ne?
Ja, weil selbst wenn er das tut und selbst wenn es die Wahrheit ist, es ist ja inhaltlich nicht das, was dann wiederum unsere emotionalisierten Menschen abholt, die eigentlich nur, wie gesagt, habe ich schon immer gewusst, dass die uns nie die Wahrheit sagen, dass die sowieso immer nur ihre eigene Macht im Blick haben, dass die eigentlich mir an die Tasche und an die Freiheit wollen. Also der Inhalt dessen, das, was ein seriöser Politiker und Demokrat sagen kann, wird ja niemals das treffen, was das emotionale Herz dieser Menschen wirklich abholt.
Ja. Vielleicht, ja, also genau, also erstmal ist die Ausgangslage ja so, dass es nicht nur die AfD gibt, sondern zum Beispiel Heidi Reichenegg von der Linken hat einen unglaublichen Erfolg bei jungen Leuten mit ihrer Art, wo man das Gefühl hat, wenn die was erzählt, die nimmt kein Blatt vor den Mund und ist volle Kanne nach vorne und so, ne? Und genau, wie Sie sagen, es ist strukturell so, dass jemand, der gemäßigt ist, politisch, ist natürlich auch in seiner Rhetorik gemäßigt und kann da nicht, und es wäre auch nicht authentisch und es wäre gelogen und es würde ja auch nicht ankommen bei den Leuten, die ja auch gemäßigt sind und sich das wünschen, ne? Und ich glaube, die einzige Lösung besteht darin, sich zu überlegen, welche Emotionen hat man denn auch als Gemäßigter? Das sind ja auch, das ist ja auch eine Emotion, die Sehnsucht nach Ordnung ohne dieses neurotische Element ist ja ein reales emotionales Bedürfnis, das man zum Beispiel bedienen kann. Also ich habe Angst vor einem Deutschland, das von der AfD beherrscht wird. Das ist nicht nur eine rationale Sorge um Demokratietheorie, sondern ich hätte wirklich Bammel, dass das hier voll den Bach runtergeht mit unserem Land. Wenn wir aus dem Euro aussteigen als Exportnation, ist hier Sense mit ganz vielem, ne? Und lauter so Sachen. Und man sieht ja an Amerika, was dann wäre. Also ich glaube, man könnte Leute dann doch irgendwie auch wenn die... Also gerade auch so jemand, der sehr, sehr differenziert ist und überlegt und so. Aber den kann man ja auch abholen in dieser Situation. Das muss man, glaube ich, nur üben. Und da muss eine ganz neue Sprache entstehen als früher.
Also statt authentisch irre zu sein, muss man sozusagen einen emotionalen Zugang zur Mäßigung finden. Kann man das so ausdrücken?
Ja, würde ich denken, ja. Und es ist, glaube ich, das ist nicht unattraktiv, also weil das ja wirklich die Sicherheit auch verspricht, dann die AfD behauptet immer, sie sei konservativ. An der AfD ist gar nichts konservativ. Die wollen nichts bewahren, sondern die wollen dieses Land einmal umkrempeln. Und konservativ ist ja eigentlich eine ideologiekritische Position, dass man gerade sagt, wir wollen ideologisch motivierte Übertreibungen vermeiden und wir lehnen das ab. Kann sozusagen, wenn man ganz rechtsideologisch ist, ist man auch nicht konservativ, zum Beispiel, so wie die AfD, ne? Und insofern, es finde ich, ist das auch eine Emotion. Und ich habe das zum Beispiel in der CDU, ich habe also mich mit Rechtsextremismus beschäftigt, mit der AfD, ich war bei der Werteunion und dann auch ins Unionsmilieu rein, in MIT und so und alle Leute, CDA, ne? Also das ganze Spektrum sozusagen habe ich mir mal angeschaut, über die Jahre halt als Politikredakteur. Und ich habe gesehen, dass es kein Spektrum ist, das so kontinuierlich immer rechter wird, sondern da ist eine Klippe sozusagen. Das sind Leute in der Union, mit Ausnahme der Werteunion. Als die Werteunion-Leute noch drin waren, waren die eine absolute Anomalie. Aber die Unionsleute machen keine Experimente, die machen keine... Die wollen das nicht, dass wir mal das Land einmal 180 einmal Grad auswählen, genau, weil die Angst haben in ihrer Persönlichkeit dort. Das sind nicht so Leute, die sowas mögen, ne? Und es ist dann wirklich ein jäher Abfall. Und dann hat man auf einmal so Werteunion, AfD. Das sind Leute, die sagen, oh, ist mir doch, probieren wir es einfach mal aus oder ist doch nicht schlimm, ne? Oder das muss jetzt sein, auch wenn es wehtut. Und da hat man wirklich gesehen, das ist eine ganz andere Persönlichkeitsstruktur bei so Leuten, ne?
Das sind die Angstfreien in der angstbesetzten,
ja.
reifen
ja,
oder, Demokratie.
Ja, oder der Mut der Ängstlichen. Ne? Wenn man wirklich Angst hat, dann ist man ja, das ist ja auch die Einstellung sozusagen. Wenn man denen sagt, ja, wir können jetzt nicht irgendwie Panzer an der Grenze aufmarschieren lassen und so, ne? Und dann sagen die, ist doch egal, Hauptsache ihr löst das jetzt, dann macht das halt ohne das Grundgesetz oder so, ne? Also wer wirklich Angst hat, der will jede Lösung, Hauptsache eine Lösung. Und dann wird man mutig.
Wo stehen wir denn, wenn wir diesen Weg jetzt annehmen, dass gemäßigte Politiker einfach wahrhaftiger werden, also auch echte Emotionen zeigen, gleichzeitig aber auch diese Entschlossenheit, wir kriegen es trotzdem hin. Und natürlich dann hinterher auch die Kompetenz, dass man es hinkriegt. Wo stehen wir da? Also mir ging gerade so durch den Kopf, okay, März mit den unterschiedlichen Situationen, die wir so in den letzten Monaten hatten, wo er, ich finde, wirklich echte Emotionen gezeigt hat, wo aber, glaube ich, ordentlich auf die Mütze kriegt dafür.
Ja, das stimmt.
Von irgendwie Aschaffenburg bis hin zu mit den Tränen bei einer Rede kämpfen. Gleichzeitig aber auch irgendwie dieser Versuch, okay, ich weiß das irgendwie, aber auch nicht aus der eigenen Haut können. Also ich frage mich, wo stehen wir da? Haben wir die Menschen, die, ist das überhaupt realistisch, dass unsere Spitzenpolitiker das so leisten können, was wir gerade ein bisschen zwar konkret, aber doch irgendwie abstrakter formuliert haben?
Also ich würde denken, dass man es trennen muss, das Abholen der Menschen in der Emotion und die Schlussfolgerung, die man daraus in der realen Politik zieht. Also die AfD holt die Menschen ab, weil sie sagt, ach, ihr habt Angst, wir haben auch Angst. Und dann denken die Leute, ach, die sind ja wie wir, dann wählen wir die. Was die Leute aber weder emotional noch rational dann wirklich wollen, glaube ich, ist die ganz rechtsextreme Ideologie, die dahinter steht bei vielen in der AfD. Also irgendwelche Vorstellungen, ethnisch homogene Volksgemeinschaft und irgendwelche Sachen aus der konservativen Revolution der Weimarer Republik oder irgend so ein, das kennen die Leute ja gar nicht, wissen überhaupt nicht, was will denn dieser Höcke, ne? Das ist immer nur die Emotion. Ich würde denken, der Vertrauensgewinn der AfD, das ist das, wo man gewinnen kann gegen sie oder wo man es ihr gleich tun kann. Und dann ist es aber kein Beinbruch für die Menschen, wenn man sagt, ich verstehe genau eure Angst, ich habe auch diese Angst. Und jetzt sage ich euch mal, was wir dagegen tun. Und dann machen wir was wirklich funktioniert. Denn das, was die AfD vorschlägt, das funktioniert nicht. Kann ich euch sagen, warum, ne? Aber ihr könnt mir vertrauen. Ich bin nämlich genauso wie ihr. Ich habe genau diese Angst. Und ich will auch nicht, dass mein Kind auf dem Schulweg überfallen wird von dem und dem. Und ich präsentiere euch jetzt die Lösung. Und ich glaube, das würde funktionieren. Es geht nur um das Vertrauen, dass man sagt, das ist einer von uns. Lass den mal machen. So, ja. Und ich würde denken, dass Friedrich Merz schon auf der emotionalen Ebene kann der die Leute gut abholen, dass man dem das abnimmt, ja. Und warum er jetzt nicht belohnt wird dafür, das kann ich auch nicht erklären, ja. Also das ist genau der springende Punkt. Eigentlich ist er ja das Gegenstück zu Olaf Scholz und Angela Merkel. Also er ist viel emotionaler, er hat überhaupt einen Sinn dafür. Die Angela Merkel war ja ein unglaublich rationaler Mensch und alles vom Ende her gedacht und ausgerechnet, quasi mathematisch und so, ne? Und Olaf Scholz war einfach sehr reserviert und norddeutsch und hat auch, glaube ich, nicht so gerne da mit allen immer geredet und so. Und Friedrich Merz ist eigentlich, das funktioniert ja auch auf Social Media, was der macht. Also jetzt muss man sehen, quasi sozusagen, was ich bisher hier gesagt habe, wenn das stimmt, dann müsste er eigentlich irgendwann belohnt werden dafür. Dann müsste er Vertrauen aufbauen, wo die Leute sagen, ja, bin nicht mit allem einverstanden, aber der Herr Merz, das ist schon der macht das schon irgendwie so, ne?
Nun ist er natürlich in der Rolle, wo das dazu kommen muss, was Sie auch eben gerade sehr klar beschrieben haben. Jemand muss eine Lösung haben, er muss eine Lösung haben, aber die muss dann auch funktionieren.
Ja, ja, ja.
Und das ist natürlich der Punkt in der heutigen Zeit, bei denen, egal wo man hinguckt, bei den Themen, die wir am Wickel haben oder die auch noch ein bisschen weghalluziniert werden, kann das überhaupt sein? Also das ist halt der Unterschied zu der AfD jedenfalls noch.
Ja, genau. Also wir haben es vielleicht auch jetzt, oder ganz sicher hatten wir es jetzt mit vielen Krisen zu tun, wo es einfach keine Lösung gab. Also wer hatte denn, also Euro-Krise, ne? Soll man die mal eben lösen? Corona, Flüchtlingskrise, Ukraine-Krieg. Das sind eben Situationen, da gibt es keine einfache Lösung. Und dann ist man hat man ein echtes Problem.
Ja, das ist ja eigentlich auch das Problem Umgang generell mit populistischen Parteien oder Bewegungen. Also so charakterisiere ich jedenfalls immer den Populismus, dass ich immer sage, er bietet einfache Lösungen, suggeriert einfache Lösungen für komplexe Probleme. Während eben die seriösen Politiker sich an mit der Komplexität abmühen und versuchen auf komplexe Probleme auch komplexe Antworten zu geben. Aber das liegt natürlich irgendwo in der Natur der Sache. Ich meine, man kann komplexe Probleme nun mal nicht einfach beantworten. Oder meinen Sie, wir müssen einen Weg der Kommunikation finden, um eine komplexe Lösung als einfach zu verkaufen?
Also was ja ein relativ einfach zu beschreibendes Problem ist, mit einer einfachen Lösung, ist ja das Problem, das die AfD selbst darstellt. Also wenn die jetzt immer stärker wird und immer mehr an die Macht drängt, dann haben wir ein Problem in Deutschland, dass man sehr leicht, finde ich, vermitteln kann. Ne? Also zum Beispiel Stichwort Euro-Ausstieg. Also ich meine, das wäre wirklich die Vollkatastrophe. Und darüber kann man, glaube ich, sehr emotional und sehr offen und authentisch sprechen. Und das ist auch sozusagen sehr vermittelbar. Und daraus erklärt sich ja zum Beispiel der Erfolg von Heidi Reicheneck, glaube ich, ne? Und der ganzen Riege von Linksparteipolitikern, die jetzt auf einmal da diese Renaissance erlebt haben. Das ist ja nur erklärbar durch das Internet und durch eine neue Form der Kommunikation, die einfach mal ausprobiert haben. Und durch junge Menschen, die immer mehr polarisiert werden. Also die Wählerzahlen unter jungen Menschen sind ja jetzt mal ganz grob gesagt entweder AfD oder Linkspartei. Ne? So, und dazwischen dann noch ein paar, die mal CDU, also CDU sowieso ganz wenige und dann noch ein bisschen SPD und Grüne natürlich, ne, und so. Aber das macht wenig Mut für die Zukunft. Ne?
Ich versuche auch gerade so ein bisschen aus dem, was Sie sagen, so einen Hoffnungsschimmer zu destillieren. Also in der Hoffnung, dass diese Entwicklung nicht zwangsläufig ist, dass wir quasi als Gesellschaft immer weiter auseinanderlaufen, uns immer weiter polarisieren, die Lösungen immer einfacher werden.
Es gab einmal, also ich beobachte jetzt die AfD ja echt schon lange, ne? Und ich habe immer beobachtet, dann hatten die mal so einen Skandal, der Höcke hat wieder was Schlimmes gesagt und alle haben sich aufgeregt. Und dann ging die AfD mal so 2% runter in den Umfragen und dann wieder 3% hoch oder so. Und was wirklich einen nachhaltigen Effekt hatte, waren diese Massendemonstrationen. Wann war das jetzt nochmal? 2024, ne? Seit der seit dem Remigrationsskandal in dieser Potsdamer Konferenz sind wirklich also Zehntausende, Hunderttausende Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen. Das war nicht organisiert von irgendjemandem zentral, sondern das war echte Empörung der Bürger. Und aus irgendeinem Grund, und da müssen wir eigentlich mal anfangen, drüber nachzudenken, hat das AfD-Wähler tief beeindruckt. Also da ist die AfD, ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber sie ist wirklich eklatant abgesackt, ist auch lange niedrig geblieben. Es gab nicht diesen Rebound-Effekt. Und weiß nicht, wie ich es mir erkläre, ist, das ist ja reine Spekulation, ne? Wir sind eine Gesellschaft, die immer einsamer wird, sozusagen, wo auch menschliche Kommunikation ist immer öfter technisch vermittelt. Wir haben Dating-Plattformen, wir haben Social-Media-Plattformen, mit unseren Freunden schreiben wir uns WhatsApp-Nachrichten. Und in dieser Lage ist es dann eine echte, echt beeindruckend, mal so eine Masse echter Menschen zu sehen auf der Straße. Wohingegen, wenn man da irgendwas erlebt, online erzählt irgendeiner was, ich finde die AfD gefährlich, weil das macht mir alles Angst oder so. Das hat keine Wirkung. Aber das wirklich zu sehen, welche Mehrheit es da gibt, welche bürgerliche Mehrheit in Deutschland, das hat die Leute irgendwie beeindruckt. Ja. Also man muss irgendwie drüber nachdenken, was war dieser Effekt? Man kann natürlich jetzt jede Woche demonstrieren gehen, ne? Aber irgendwas hat funktioniert daran.
Ja, es ist ja auch wirklich faszinierend, übrigens ja auch eine Diskussion, die beispielsweise die Demokraten in Amerika ja auch führen, wie geht man mit Trump um, wo es ja auch Kräfte gibt, die sagen, wir müssen jetzt wirklich, ich sag mal, die Massen mobilisieren, müssen ständig auf der Straße sein, um dagegen zu demonstrieren.
Das ist übrigens auch diese No-Kings-Proteste, also Trump hat ja zu seinem Geburtstag eine Militärparade veranstaltet, da gab es die No-King-Proteste und da hat Trump, glaube ich, 7% oder 9% verloren. Also da war derselbe Effekt. Nichts hilft gegen Trump, aber das hat einen Effekt. Ja.
Das ist in der Tat, ich finde das ausgesprochen faszinierend, weil ich hätte eigentlich gedacht, jedenfalls bei einer festgefügten Kraft, dass sie sagt, aha, da ist jetzt sozusagen die linken, rechten völlig egal, aber da manifestiert sich die Verschwörung, da rotten sie sich jetzt sozusagen alle zusammen gegen uns. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass das eher den Solidarisierungseffekt verstärkt in diesen Kräften. Das ist eine interessante Beobachtung, dass es an dieser Stelle eher erodiert.
Es ist vielleicht auch, also was ich immer beobachtet habe an der AfD von außen, von Leuten, die die AfD nicht mögen, die denken immer, das wäre so eine übellaunige, garstige Gesellschaft, wo alle, die schlechte Laune haben, sich versammeln und dann haben die zusammen Hasstiraden und so, ne? Und das Gegenteil ist der Fall. Das ist eine Gemeinschaft von Leuten, die unheimlich viel lachen, zum Beispiel. Natürlich über die anderen, ne? Aber trotzdem, die unheimlich fröhlich sind, die dann diese Gemeinschaft erleben und also ist alles schön und man kennt sich und so weiter. Da ist natürlich so eine Demonstration, ist irgendwie so auch eine Gegengemeinschaft, ne, wo sozusagen vorgelebt wird, es gibt nicht nur diesen Ort, wo ich nicht einsam bin und alleine, sondern guck mal, die anderen sind auch viele und die sind miteinander und also es könnte sowas sein. Aber genau, also ich bin jetzt kein Psychologe, ich kann es nicht genau erklären. Ich weiß auch nicht, wie man das sozusagen diesen Effekt reproduzieren könnte, ohne jetzt jede Woche im Regen auf der Straße zu stehen. Also
und dann könnte ja auch dieser Fridays for Future-Effekt einsetzen, dass wenn das halt über zu lange Zeit jede Woche stattfindet, es auch kein Aufreger mehr ist.
Ja. Stimmt.
Beziehungsweise eher Aufreger, es läuft ja schon wieder auf der Straße rum oder geht nicht zur Schule. Nichtsdestotrotz, wenn wir da mal anknüpfen, dass Sie in Ihrem Buch, das jetzt ja wieder neu rauskommt.
Ja, 29. Oktober.
Was Markus Lanz ja so bedauert hatte, dass es nicht mehr zu haben ist. Aber wenn wir so an diesem Aspekt des Prophetischen mal ansetzen und Worst Case irgendwie weiterspinnen und ja, viele auch sagen, wir haben, das ist unsere letzte Chance und bei der nächsten Bundestagswahl kann es echt schief gehen und dann haben wir genau dieses Sterben, weil die AfD stärkste Kraft wird. Wenn da im Wahlkampf es gelänge, dass die, die noch zugänglich sind zu solchen klaren Argumenten, zum Beispiel raus aus dem Euro und so weiter, und die dann in der Zeit wieder so auf die Straße gehen. Dass es die AfD-Wähler selber sind, das glaube ich jetzt eher nicht, aber das ist wenn es wirklich droht und nicht in dieser Phase jetzt ist, wo alle irgendwie noch hoffen, ja, ist eine reale Option, aber wird schon gut gehen. Wenn es wirklich so aussieht, wir müssen damit rechnen, dass dann so ein Effekt wieder rekonstruiert werden kann. Ja, das kann ich mir auch vorstellen,
ja. Und dann ist ja auch eine Emotionalisierung da. Also ich meine, noch schlimmer als alle Szenarien, die die AfD an die Wand malt, ist für mich eigentlich der Zusammenbruch dieser liberalen Demokratie. Also das ist irgendwie der Worst Case von allen, ja. Und ich bin auch, also ich bin gar nicht so pessimistisch, weil ich zum Beispiel dann auch online auf TikTok, zum Beispiel TikTok ist ja immer der Ort, der genannt wird, ne, wo diese ganze Desinformation stattfindet und da sind die Rechten so stark und so. Aber da gibt's immer mehr Leute, und das sind keine Politiker und das sind auch keine Journalisten, sondern einfach Talente von Leuten, Influencer, die machen sich einen Spaß draus, mal so Sachen zu widerlegen. Also die haben irgendeine AfD-Rede gehört und dann machen die ein lustiges 3-Minuten-Video, wo sie mal aufs Korn nehmen, was das für ein Unsinn ist. Und ich sag das extra so, sich einen Spaß draus machen, aufs Korn nehmen, das ist unterhaltsam. Und das ist, das guckt man so nicht so ernst, oh, diese schlimmen Rechtsradikalen, dann müssen wir jetzt mal hier ein Fact-Checking machen, sondern das funktioniert sozusagen. Das liken Leute, das leiten sie weiter. Und vielleicht ist einfach in unsere, wir waren ja mal so eine arbeitsteilige Wissensgesellschaft und die so FAZ-Redakteure wie ich haben Debatten geführt in den Blättern und so weiter, ne? Und jetzt sind wir eben eine ganz andere Gesellschaft und die muss sich neu finden. Und sobald die sich gefunden hat, glaube ich, können wieder so alte Dinge, die funktioniert haben früher, können wieder ins Leben gerufen werden.
Wir müssen Platon weiterschreiben.
Ja, genau.
Wir sollten ja vielleicht auch in den letzten 2300 Jahren irgendwas dazugelernt haben. Idealerweise.
Und trotzdem wirklich spannend, dieser Effekt, dass egal wie alt manche Texte sind, die Essenz offensichtlich so menschlich ist, dass sie ewig gültig sein kann. Das hat man bei sehr guter Literatur, Weltliteratur ja auch mit ganz anderen Themen. Nichtsdestotrotz, also selbst wenn das so gelänge, was ja gelingen muss, dass wir als Gesellschaft, als Demokratie so reifen, dass wir dieses Stadium, das Platon da als Ende und als Sterben bezeichnet, dass wir das irgendwie überwinden. Ja. Weil die Basis für das, was gerade passiert, ist ja da nicht weg. Also diese Bereitschaft, dass ich wieder lerne, dass ich bereit bin, es auch halten kann, dass es eben nicht immer nur zu 100% um meine Freiheit geht, weil es einfach nicht funktionieren kann. Und auch Emotionales halten kann, nicht nur rational.
Dafür braucht es halt so einen Gemeinsinn, wirklich, ne? Also, dass man bereit ist zu verzichten zugunsten anderer. Und dass man diesen Individualismus, den wir immer weiter hochgeschraubt haben in den letzten Jahrzehnten, und es geht nur um einen selbst und man muss sich verwirklichen und was nicht alles und Work-Life-Balance und so, ja, dass man irgendwann sich eingesteht, ja, das ist total wichtig und es muss auch jeder sich irgendwie entfalten können natürlich, ne, aber es muss auch Grenzen geben, die man auch akzeptieren muss dann. Und das muss sich irgendwie rumsprechen in der Gesellschaft.
Ja. Da haben wir dann, und das dürfen wir nicht mit rationalen Argumenten begründen, sondern wir müssen es emotional authentisch rüberbringen.
Ja.
Da haben wir eine Aufgabe vor der Brust.
Und noch, um mal Platon also zu entgreifen, das war natürlich kein Freund der Demokratie. Also der hat auch sehr polemisch dann, der hielt sowieso nichts von der Demokratie. Und natürlich wird die scheitern. Und ich erzähle euch jetzt mal, wie die scheitert und so. Also vielleicht haben wir Glück. Und diese Polemik von Platon beschreibt zwar reale Effekte, die wir heute erleben, aber vielleicht hat er es doch ein bisschen zu düster gesehen. Wir haben noch mal eine Chance.
Naja, und wenn wir an die Proteste denken, nur weil wir sowas Extremes haben, weil wir solche irren Leute irgendwie auf der Weltpolitikbühne haben, ja, oder eben auch auf der bundespolitischen, kann ja überhaupt erst sichtbar werden, dass es Menschen gibt, die klar sagen, das ist aber nicht meins.
Das stimmt, ja.
Also vielleicht braucht es das einfach.
Ja.
Ich will da auch fest dran halten, dass es da einen Reifungsprozess gibt und dass wir das mag wilder Ritt werden bis dahin, aber dass wir das schaffen.
Und ich finde auch, das ist ja eine ganz andere Lage jetzt als Anfang der 2000er Jahre, finde ich, wo wir politisch eine relativ ruhige Situation hatten in Deutschland, ne? Und wo dann vielleicht in der Politik eher Leute gefragt waren, die sich dann für die Kommunalreformen interessieren und für so Details, ne, irgendwie. Und jetzt ist eigentlich eine Zeit wieder, wo klar ist, da werden Geschichtsbücher drüber geschrieben werden in vielen Jahrzehnten, wie diese Umbruchzeit gestaltet wurde. Und da wird natürlich auch Leute bewertet werden, die jetzt hier handeln. Und da ist sozusagen jetzt, um mal ein bisschen pathetisch zu werden, ne, da sind jetzt wirklich die Leute gefragt, die ein richtiges Rückgrat haben, die einen sehr klaren Kompass haben, was ist moralisch richtig, was ist moralisch falsch, wie lasse ich mich korrumpieren, wie äußere ich mich, wo stehe ich genau, was lasse ich mit mir machen. Und insofern ist dann eine bestimmte Spezies von Mensch jetzt eigentlich gefragt und die müssten sich jetzt auch angesprochen fühlen und in Aktion treten, ja, und sich beteiligen an den Debatten.
Wird es ein neues Buch noch geben?
Ja, vielleicht. Also das ist noch nicht klar, aber werde bestimmt weiter Bücher schreiben dann in den nächsten Jahren. Es ist ein bisschen eine komische Position, weil es sind ja sehr besorgniserregende Entwicklungen und gleichzeitig aber auch sehr interessant, einfach wenn man das beruflich macht. Wenn man von Beruf jemand ist, der besorgniserregende Entwicklung beschreibt, dann ist das natürlich gerade eine sehr spannende Zeit und man erinnert sich dann nur immer, dass es halt eine reale Situation ist und ein Land, in dem man dann auch in 30 Jahren noch leben muss, ne? Also es ist ein Zwiespalt sozusagen, ne?
Genügend angstbesessene Anschauungsobjekte da.
Ja, genau. Absolut, ja.
Aber er lässt uns Hoffnung, oder, Anja?
Ja.
Ja.
Eindeutig.
Das finde ich nun wiederum beruhigend.
Ja, ich war mir da auch nicht ganz sicher. Also nicht, weil ich erwartet habe, dass mir ein Mensch, der so Horrorszenario und Endzeitstimmung, nur bei dem Thema. War es wirklich eine offene Frage für mich? Wird sich etwas zeigen, was ein Lösungsweg sein wird. Wenn er auch nicht einfach ist, aber wie, habe ich auch nicht erwartet.
Mhm.
Und das, ja, sehe ich so. Dass wir an einer wichtigen Weiche stehen, aber dass noch eine gute Richtung möglich ist.
Ja, und würde ich am liebsten Ihrem Appell, lieber Bender, zum Schluss aufgreifen und an alle, die sich dieser Spezies von Menschen, die Sie zuletzt beschrieben haben, zugehörig fühlen und die sich vielleicht noch nicht in irgendeiner Form in unserem Gemeinwesen, muss ja nicht in der politischen Partei sein, ist natürlich auch sehr willkommen, engagieren, dass wir die aufrufen, dann tut es. Denn ihr habt heute eine kleine Beschreibung, eine kleine Vision von dem bekommen, was sonst passiert.
Und wer es nicht gesehen hat, die Folgen mit Ihnen bei Markus Lanz sind noch in der Mediathek. Die erste ist im Februar 25, dann März und ich glaube im Mai dann nochmal zweimal oder so. Aber dieses ganz Begeisterte war die im Februar noch vor der Bundestagswahl. Als Lanz da die Nächte mit ihrem Buch verbracht hat.
Das am 29. Oktober wieder rauskommt.
Morgens, also wirklich im Sinne von Aha-Momente, im Sinne von, oh, was setzt sich da zusammen, kann ich das nur empfehlen. Und dann freuen wir uns natürlich, dass das Buch wieder erhältlich ist.
Ja, und was ich heute erzählt habe, war letztlich einfach das neue Schlusskapitel des Buches. Das habe ich hier sozusagen gerade referiert mit den psychologischen Effekten und so weiter. Genau, ja, das ist dann
sehr cool. Ganz herzlichen Dank, Herr Bender.
Danke Ihnen, ja. Fand ich sehr interessant.
Und damit würde ich sagen, schicken wir unsere Hörerinnen und Hörer sozusagen in die nächste Nachdenkphase und Podcastpause. Solange, bis es wieder heißt, lass uns über Politik reden.
Und wünschen bis dahin, wie immer, eine gute Zeit.